Willkommen beim Podcast von Rechtsanwalt Kramarz, Ihrem Experten für IT- und Medienrecht. Informationen und Termine für eine Erstberatung finden Sie direkt auf kanzlei-kramarz.de. Und jetzt geht es sofort los. Hier sind Lex und Nova mit dem aktuellen Thema. Viel Spaß beim Zuhören.
Also, stell dir mal vor, du bist Unternehmer. Du möchtest deinen Kundenservice so richtig auf das nächste Level heben und investierst echt einen ordentlichen Batzen Geld in modernste künstliche Intelligenz.
Mhm.
Du implementierst da also einen brandneuen Chatbot auf deiner Website. Das Ding soll rund um die Uhr da sein, Fragen in Echtzeit beantworten, Termine buchen und vor allem
dein Team entlasten.
Genau das, dein Team entlasten. Und die ersten Wochen laufen auch wirklich fantastisch. Du lehnst dich zurück, trinkst deinen Kaffee und denkst dir, wow, die Investition hat sich voll gelohnt.
Bis es dann richtig teuer wird.
Oh ja, weil dann fängt die KI plötzlich an zu halluzinieren. Und zwar völlig ohne, dass du es merkst. Dein ach so toller digitaler Helfer erfindet auf einmal hochtrabende medizinische Fachtitel für deine Geschäftsführung. Titel, die es in der Realität absolut nicht gibt.
Was ziemlich schnell nach hinten losgeht.
Ja, absolut. Denn ehe du dich versiehst, liegt da keine tolle neue Kundenbewertung auf deinem Schreibtisch, sondern eine extrem teure wettbewerbsrechtliche Abmahnung.
Und das ist eben kein theoretisches Konstrukt aus irgendeinem Science-Fiction-Roman.
Nee, leider nicht. Das ist harte juristische Realität. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Kanzleibesprechung hier in den Räumen der Kanzlei Kramarz. Schön, dass du dir den Kaffee geschnappt hast und als dritter Kopf an unserem Konferenztisch sitzt.
Schön, dass du dabei bist.
Unsere Mission für heute ist ziemlich klar. Wir sezieren ein brandaktuelles Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom Mai 2026. Es geht um die, ja, man muss schon sagen, unerbittliche Haftung für KI-Chatbots im Wettbewerbsrecht.
Mhm.
Und wir schauen uns an, wie man diese neue technologische Realität überhaupt noch mit unserem bestehenden Rechtsrahmen in Einklang bringen kann.
Ja, das ist eine riesige Herausforderung. Die Geschwindigkeit, mit der generative Systeme derzeit unsere juristischen Dogmen einem Stresstest unterziehen, ist echt beispiellos.
Wahnsinn, oder?
Absolut. Wir verhandeln hier nämlich fundamentale Fragen der rechtlichen Zurechnung. Aber bevor wir jetzt die strategischen Konsequenzen für unsere Mandanten hier in der Kanzlei ableiten, müssen wir uns die Mechanik von diesem speziellen Fall mal ganz genau anschauen.
Ja, lass uns die Fakten auf den Tisch legen.
Also, dem Aktenzeichen 4UKL 325 liegt ein Sachverhalt zugrunde, der auf den ersten Blick echt banal wirkt.
Mhm.
Aber er bringt das gesamte Haftungsgefüge im E-Commerce ins Wanken. Ein beklagtes Unternehmen aus dem medizinischen Sektor hat einen KI-gestützten Chatbot auf seiner Webseite integriert.
Okay, also medizinischer Bereich.
Genau. Und die definierte Aufgabe von dem Bot war ganz simpel. Er sollte Terminbuchungen abwickeln und einfache Routinefragen von Patienten beantworten.
Soweit so harmlos.
Eigentlich schon. Aber als Nutzer dann gezielt nach der Qualifikation der behandelnden Ärzte gefragt haben, hat der Chatbot diese Antwort generiert, dass diese Mediziner, Achtung, Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie seien.
Krass.
Und obendrein noch Fachärzte für ästhetische Medizin.
Und diese Titel waren komplett frei erfunden, oder?
Komplett. Die existierten schlichtweg nicht.
Okay, also lass uns das mal kurz aufdröseln. Die KI hat im Grunde das gemacht, was Large Language Models ebenso tun. Sie hat schlichtweg das statistisch wahrscheinlichste nächste Wort generiert.
Genau, tokenbasierte Wahrscheinlichkeiten.
Richtig, in einem medizinischen Kontext rund um Schönheitsbehandlungen ist der Begriff Facharzt für plastische Chirurgie für den Algorithmus ja eine extrem naheliegende Wortfolge.
Logisch. Das Problem ist nur, dass unser Wettbewerbsrecht, also konkret das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das UWG, sich absolut nicht für Wahrscheinlichkeiten interessiert. Das UWG ist gnadenlos binär.
Richtig. Da gibt es nur falsch oder richtig.
Exakt. Wenn ich als Unternehmen in meiner geschäftlichen Kommunikation falsche Qualifikationen angebe, dann ist das nach § 5 UWG eine glasklare, irreführende geschäftliche Handlung.
Mhm.
Das verzerrt den Wettbewerb massiv, weil ein Patient seine Entscheidung für eine, ja, vielleicht lebensverändernde Operation womöglich genau von diesem erfundenen Facharzttitel abhängig macht.
Ja, das ist ein riesiger Eingriff. Das ist ein bisschen so, als hättest du einen total übermotivierten Praktikanten am Empfang sitzen.
Schöner Vergleich.
Ja, oder der denkt sich einfach eigenmächtig Nobelpreise für die Chefärzte aus, nur um das Wartezimmer so ein bisschen zu beeindrucken. Nur sprechen wir hier eben nicht über einen Menschen, der vielleicht eine eigene Agenda hat, sondern über ein Stück Software.
Und exakt aus dieser Diskrepanz zwischen menschlichem Handeln und maschineller Generierung hat das beklagte Unternehmen dann seine gesamte Verteidigungsstrategie aufgebaut.
Ach echt? Wie haben die denn argumentiert?
Die haben gesagt, hey, wir haben die KI ausschließlich mit korrekten Unternehmensdaten gefüttert. Wir haben der Maschine nie, zu keinem Zeitpunkt, den Befehl gegeben, uns als plastische Chirurgen auszugeben.
Ah, okay.
Der Algorithmus hat aufgrund seiner eigenen, für uns völlig intransparenten Blackbox-Architektur selbstständig halluziniert.
Sie haben quasi die Schuld auf die Maschine geschoben?
Genau. Die juristische Stoßrichtung war der Versuch, sich von den Handlungen der KI komplett zu distanzieren. Sie wollten das System darstellen wie so eine unvorhersehbare Naturgewalt oder eben wie einen eigenständigen Akteur.
Was ja, wenn wir mal ehrlich sind, aus der Perspektive eines IT-Verantwortlichen oder auch eines Unternehmers ein völlig logischer Reflex ist.
Absolut verständlich.
Weil hier wird es ja wirklich interessant. Wenn ich als Website-Betreiber meine Hausaufgaben gemacht habe, also die Trainingsdaten waren sauber, die Architektur entsprach dem Standard, dann stellt sich doch unweigerlich die Frage, wo ist hier meine Haftungsgrenze? Ich meine, im klassischen Zivilrecht kennen wir doch die Verkehrssicherungspflicht. Wenn ich im Winter den Gehweg vor unserer Kanzlei streue und jemand rutscht dann trotzdem auf einer extrem ungewöhnlichen, unsichtbaren Eisplatte aus, dann hafte ich unter Umständen nicht.
Weil du deine zumutbaren Pflichten erfüllt hast, genau.
Richtig. Oder nehmen wir mal einen Hackerangriff. Wenn ein externer Angreifer alle meine Sicherheitsvorkehrungen überwindet und dann falsche Informationen auf meiner Seite platziert, dann gilt dieser Hacker juristisch als unabhängiger Dritter.
Ja, der agiert außerhalb deiner direkten Kontrollsphäre.
Genau. Und das beklagte Unternehmen hat im Grunde versucht, die KI in exakt diese Kategorie zu schieben. Die Argumentation ist, die Maschine hat eine eigene, nicht kontrollierbare Dynamik entwickelt.
Mhm.
Also darf die strenge Haftung des Wettbewerbsrechts nicht greifen.
Tja, aber das OLG Hamm hat dieser Argumentation die juristische Grundlage komplett unterm Hintern weggezogen.
Echt? So deutlich?
Ja, unmissverständlich. Das Gericht hat klargestellt, dass ein KI-System rechtlich niemals, unter keinen Umständen, als Dritter qualifiziert werden kann.
Wow. Okay.
Wir müssen hier auf den Kern der sogenannten Risikosphärenlehre schauen. Frag dich mal, warum ist der Hacker ein Dritter, aber die KI nicht?
Weil der Hacker von außen eindringt.
Exakt. Der bricht in deine Sphäre ein. Den Chatbot hingegen hast du als Unternehmen ganz bewusst und proaktiv in deine eigene wirtschaftliche Kontrollsphäre integriert.
Stimmt, das war ja eine bewusste Entscheidung.
Richtig. Du hast die unternehmerische Entscheidung getroffen, deinen menschlichen Kundenservice durch eine automatisierte und vermutlich kosteneffizientere Lösung zu ersetzen.
Mhm.
Und der muss das System auch vollständig seinem eigenen Risikobereich zurechnen lassen.
Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob das Ding eine Halluzination hatte?
Völlig irrelevant. Ob Halluzination oder Programmierfehler, die Falschaussage stand auf der Unternehmenswebseite und sie wirkte im geschäftlichen Verkehr. Die KI ist kein Akteur, sie ist rechtlich gesehen nichts weiter als ein Werkzeug.
Das ist wirklich der Moment, in dem unsere technologische Realität frontal mit der juristischen Fiktion kollidiert.
Ja, das kracht richtig.
Weil in der Tech-Welt behandeln und vermarkten wir KIs als intelligente Agenten, als kleine Problemlöser, die fast schon menschenähnlich mit uns interagieren.
Mhm, die Industrie verkauft uns ja genau dieses Bild.
Genau. Aber das Gericht weigert sich strikt, dieser KI irgendeine Form von Eigenständigkeit oder Agency zuzugestehen. Für den Richter in Hamm ist so ein hochkomplexes Large Language Model juristisch betrachtet exakt dasselbe wie ein kaputter Hammer.
Ja, oder ein statisches Werbeplakat, auf das einfach ein falscher Preis gedruckt wurde.
Wahnsinn, weil wenn der Hammer kaputt geht und einen Schaden verursacht, kannst du als Handwerker ja auch nicht sagen, ja sorry, der Hammer hatte heute einen echt schlechten Tag.
Richtig, das zieht vor Gericht nicht.
Und das bedeutet doch für unsere Mandanten im E-Commerce eigentlich eine absolute Nulltoleranzgrenze, oder? Die klassische Ausrede, das war ein Fehler im Algorithmus, die existiert vor Gericht praktisch nicht mehr. Wer den Nutzen zieht, trägt das volle Risiko.
So hart das klingt, ja. Es ist aber die logische und konsequente Fortführung der bisherigen wettbewerbsrechtlichen Dogmatik.
Mhm.
Das UWG schützt den Mitbewerber und vor allem den Verbraucher. Dem getäuschten Patienten ist es am Ende doch völlig egal, ob da ein Mensch oder eine Maschine diese Lüge über die Qualifikation des Arztes formuliert hat.
Stimmt, die Täuschung ist passiert.
Die Marktverzerrung ist in beiden Fällen absolut identisch. Aber weißt du, nachdem das Unternehmen diese erste bittere Pille schlucken musste, folgte gleich der nächste Fehler.
Und der war fast noch gravierender.
Oh, okay. Was haben die gemacht?
Die unmittelbare Reaktion des Unternehmens auf die Abmahnung war eigentlich total pragmatisch. Sie haben einfach den Stecker gezogen.
Also Chatbot offline genommen?
Sofort deaktiviert. Zack. Von der Webseite runter.
Okay. Klingt vernünftig?
Eigentlich schon. Aber trotzdem landeten sie vor Gericht und haben am Ende verloren. Und zwar, weil sie sich geweigert haben, die geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterschreiben.
Ah. Okay, lass uns genau hier mal ansetzen, denn das ist ein Muster, das wir bei uns im Kanzleialltag ja wirklich andauernd sehen.
Oh ja, fast täglich.
Weil wenn ich das jetzt mal aus der Perspektive des Unternehmers betrachte, ist die Logik doch eigentlich bestechend einfach. Ich kriege diese Abmahnung auf den Tisch, ich sehe das Problem und ich fahre den Server sofort herunter.
Mhm.
Die fehlerhafte KI ist offline, der falsche Text ist aus dem Internet verschwunden, also physisch existiert diese Rechtsverletzung gar nicht mehr.
Das ist der Gedanke, ja.
Warum um alles in der Welt sollte ich denn dann noch so ein rechtlich bindendes Dokument unterschreiben? Ein Dokument, das mich auf Jahrzehnte hinaus zu horrenden Vertragsstrafen verpflichtet, falls irgendwo in meinem System nochmal so ein ähnlicher Fehler passiert.
Verstehe ich total, dass man das denkt.
Ja, oder? Dieses gesetzliche Konzept der Wiederholungsgefahr wirkt da für viele unserer Mandanten auf den ersten Blick wie reine juristische Schikane.
Mhm.
Weil legally speaking geht das Gericht ja davon aus, dass jemand, der einmal einen Fehler gemacht hat, statistisch gesehen hochgradig gefährdet ist, exakt denselben Fehler wieder zu begehen. Es sei denn, und das ist der Punkt, er wird durch einen richtig harten Vertrag davon abgehalten.
Ja, und wenn wir das mal im größeren Zusammenhang betrachten, ist diese Vermutung der Wiederholungsgefahr wirklich der Dreh- und Angelpunkt im gesamten deutschen Unterlassungsrecht?
Okay, erklär das mal genauer für uns.
Diese Gefahr entsteht genau in der Sekunde, in der dieser Wettbewerbsverstoß begangen wird. Das fundamentale Problem des Unternehmens in unserem Fall war der Glaube, dass eine bloße faktische Handlung, also das physische Abschalten der Software, eine rechtliche Vermutung einfach beseitigen könnte.
Ah, faktisch gegen rechtlich.
Genau. Das OLG Hamm hat hier die ständige Rechtsprechung wieder mal bestätigt. Die bloße Deaktivierung eines Systems lässt die Wiederholungsgefahr rechtlich eben nicht entfallen.
Weil man es ja sofort wieder anstellen könnte.
Exakt. Weil der Unternehmer den Chatbot theoretisch jederzeit mit nur einem einzigen Mausklick wieder online nehmen könnte. Die Möglichkeit der Reaktivierung ist voll da.
Verstehe.
Der einzige Weg, diese gesetzliche Vermutung vor Gericht wirklich wasserdicht auszuräumen, ist die Abgabe einer ernsthaften, strafbewehrten Unterlassungserklärung. Das ist quasi, ja, das juristische Lösungsmittel für diesen Fleck, den der Verstoß auf der Weste des Unternehmens hinterlassen hat.
Das zeigt echt eindrucksvoll, warum dieser reine IT-Fokus bei solchen Krisen einfach nicht ausreicht.
Null.
Man löst ein handfestes juristisches Problem eben nicht nur mit einem technischen Off-Switch. Und genau hier wird es strategisch ja total entscheidend, was wir als Kanzlei unseren Mandanten in solchen Eskalationsstufen raten.
Mhm.
Wenn du als Unternehmer so eine Abmahnung erhältst, darfst du die einfach niemals ignorieren. Auch nicht, wenn die Technik längst repariert ist. Du bist gezwungen, eine Erklärung abzugeben.
Richtig.
Aber, und das ist das große, fette Aber, weswegen wir so unfassbar viele Stunden in diese präventive Beratung investieren, du darfst unter gar keinen Umständen einfach dieses Standarddokument unterschreiben, das die gegnerischen Anwälte dir da freundlicherweise mitschicken.
Oh nein, bitte niemals einfach unterschreiben.
Niemals. Diese vorgefertigten Erklärungen sind in der Regel absichtlich viel, viel zu weit gefasst. Wenn du da unbedarft deinen Servus drunter setzt, haftest du womöglich in 5 Jahren noch für ein völlig anderes KI-Tool, das einen minimal abweichenden Fehler macht.
Ja, das ist eine totale Kostenfalle.
Genau. Und unsere Aufgabe als Kanzlei Kramatz ist es dann, diese Unterlassungserklärungen regelrecht chirurgisch zu modifizieren. Wir müssen den juristischen Radius von dieser Erklärung so eng wie irgendwie möglich um diesen einen konkreten Vorfall ziehen.
Mhm.
Wir müssen die Wiederholungsgefahr ausräumen, ohne dass wir das Unternehmen für die Zukunft komplett handlungsunfähig machen.
Absolut. Und der Fall vor dem OLG Hamm demonstriert ja perfekt, wie teuer so eine falsche Risikoeinschätzung genau an dieser Stelle werden kann.
Ja, leider.
Die Weigerung, wenigstens eine modifizierte Erklärung abzugeben, die führte die direkt in einen ziemlich aussichtslosen und extrem kostspieligen Prozess.
Krass. Aber sag mal, Da stellt sich ja jetzt unweigerlich die Frage nach der endgültigen rechtlichen Einordnung, weil, soweit ich weiß, ist das Urteil aus Hamm aktuell ja noch gar nicht rechtskräftig, oder?
Richtig. Das Gericht hat wegen der fundamentalen Bedeutung der Materie explizit die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.
Was ja echt ein Ding ist, dass ein Oberlandesgericht den Weg zum BGH proaktiv frei macht, das passiert wirklich nicht alle Tage.
Nee, das ist eine Seltenheit.
Und das zeigt doch, dass selbst die Richter dort in Hamm ganz genau wissen, wir betreten hier absolutes Neuland. Es geht um dieses riesige Thema der Zurechnung digitaler Willenserklärungen.
Mhm.
Ich meine, wir hatten ja ähnliche juristische Kämpfe schon mal so vor 20 Jahren, als es um vollautomatisierte E-Mails ging oder diesen algorithmischen Hochfrequenzhandel an der Börse.
Ja, das war damals auch so ein Schock für das System.
Genau. Aber diese Large Language Models, das ist ja nochmal eine völlig neue Spezies. Bei einem klassischen Algorithmus ist der Output determiniert. Also wenn A passiert, macht das System immer B.
Genau.
Aber die KI von heute, die generiert ihren Output ja probabilistisch. Sie erschafft genau im Moment der Interaktion völlig neue, nicht vorprogrammierte Sätze.
Und der BGH muss jetzt final klären, wie unser deutsches Zivilrecht mit Aussagen umgeht, die nach außen hin aussehen wie die Willenserklärung von einem menschlichen Geschäftsführer.
Ja.
Aber im Hintergrund eigentlich nur das statistische Rauschen von einem neuronalen Netz sind.
Wahnsinn. Das ist echt philosophisch fast schon. Also was bedeutet das jetzt alles konkret für dich als Unternehmer?
Naja, genau diese Entscheidung wird den rechtlichen Rahmen für die gesamte europäische Tech-Ökonomie der nächsten Jahre prägen.
Das glaube ich auch.
Doch selbst wenn der BGH da das letzte Wort noch nicht gesprochen hat, wäre es für jedes Unternehmen jetzt echt fatal, sich entspannt zurückzulehnen und einfach auf das finale Urteil aus Karlsruhe zu warten.
Auf gar keinen Fall.
Das OLG Hamm hat da jetzt schon einen extrem strengen Maßstab gesetzt, an dem sich andere Gerichte bis auf Weiteres orientieren werden. Die Haftungsschwelle ist de facto auf null gesunken.
Okay, das ist eine Ansage.
Ja, das bedeutet für die Unternehmenspraxis, dass wir eine völlig neue Ebene der IT-Compliance benötigen. Es reicht einfach nicht mehr, ein KI-Modell einzukaufen und es mit ein paar Unternehmensdaten zu füttern.
Nee, überhaupt nicht.
Wir hören über handfeste Implementierungen wie Retrieval Augmented Generation sprechen, also diese RAG-Systeme.
Mhm.
Bei denen wird die KI strikt an verifizierte Datenbanken gebunden. Und bei Unsicherheiten gibt sie lieber gar keine Antwort, als einfach drauf los zu halluzinieren.
Das ist genau der Punkt, an dem das Recht und die IT-Architektur untrennbar miteinander verschmelzen. Du brauchst hier echte hard-coded Guardrails.
Absolut.
Du brauchst Filter, die jede einzelne ausgehende Nachricht von der KI im Millisekundenbereich scannen. Auf kritische Keywords, wie zum Beispiel diese medizinischen Titel oder irgendwelche Preisversprechen, und die das sofort blockieren, bevor es überhaupt den Bildschirm des Kunden erreicht.
Mhm. Präventiver Schutz.
Genau. Und das ist auch der Grund, warum wir als Kanzlei zunehmend nicht erst dann angerufen werden, wenn das Kind schon tief in den Brunnen gefallen ist.
Ja, zum Glück ändert sich da das Bewusstsein.
Ja, wir sind mittlerweile oft schon in der Entwicklungsphase von diesen digitalen Systemen dabei. Proaktive Compliance-Prüfungen sind echt das einzige Mittel, um diese verschuldungsunabhängige Haftung im Vorfeld irgendwie zu neutralisieren.
Richtig.
Die IT-Abteilung baut den Motor. Aber wir müssen halt schauen, ob die Bremsen für den Straßenverkehr überhaupt zugelassen sind.
Schönes Bild.
Danke. Und wenn du da draußen jetzt das Gefühl hast, oh, wir haben da vielleicht auch noch ein paar blinde Flecken in unseren Systemen, dann hol dir am besten frühzeitig rechtlichen Rat. Wer mag, kann sich bei uns für eine kostenlose Ersteinschätzung melden.
Genau.
Einfach kurz durchklingeln unter der 06151 2768227 oder eine Mail schreiben an anfrage@kanzlei-kramatz.de. Weil, eins ist klar, die Ausrede, man habe die KI nicht unter Kontrolle, die ist vor Gericht mausetot.
Definitiv tot.
Wenn dein System halluziniert, haftest du exakt so, als hättest du selbst auf der Webseite gelogen. Das Risiko ist einfach zu massiv, um da mit so einem lockeren Beta-Mindset an die Sache heranzugehen.
Ja, lass uns die essentiellen Erkenntnisse von dieser Akte nochmal kurz und knackig zusammenfassen.
Gerne.
Das Wettbewerbsrecht duldet absolut keine KI-Ausreden. Wer ein generatives System im Kundenkontakt einsetzt, der trägt das volle Risiko für jede einzelne Silbe, die dieses System produziert.
Hm.
Ein Algorithmus ist eben kein rechtlich greifbarer Dritter, sondern ein bloßes Werkzeug in der eigenen Kontrollsphäre.
Ja.
Und ganz entscheidend für das Krisenmanagement, das reine physische Abschalten von so einer fehlerhaften KI löst nicht das juristische Problem der Wiederholungsgefahr. Wer hier auf anwaltliche Expertise verzichtet, wenn es um diese Unterlassungserklärungen geht, der riskiert nicht nur den aktuellen Prozess.
Nee, der baut sich echt rechtliche Tretminen für die Zukunft.
Genau so ist es.
Das bringt es wirklich perfekt auf den Punkt. Technologie verspricht uns wahnsinnig viel Effizienz, aber sie entbindet uns niemals von der unternehmerischen Verantwortung. Und damit sind wir auch schon am Ende. Das war unsere Kanzleibesprechung für heute.
Mhm.
Danke, dass du uns bei dieser doch recht intensiven juristischen tiefen Analyse begleitet hast und mit uns durch die Untiefen von diesem neuen KI-Haftungsrecht navigiert bist.
Aber bevor wir die Akten für heute endgültig schließen und den Konferenzraum verlassen, möchte ich dir noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben.
Oh, ich bin gespannt.
Einen Gedanken, der weit über diesen speziellen Fall mit den paar erfundenen Arzttiteln hinausgeht.
Okay.
Wie wir gesagt haben, der BGH wird bald über die Zurechnung digitaler Willenserklärungen urteilen. Denk dieses Konzept der verschuldensunabhängigen KI-Haftung mal konsequent zu Ende.
Mhm.
Heute sprechen wir über einen Chatbot, der einen Arzttermin bucht und ein bisschen Quatsch erzählt. Aber was passiert morgen, wenn autonome KI-Agenten im B2B-Bereich völlig eigenständig Verträge aushandeln?
Puh.
Was ist, wenn deine Unternehmens-KI aufgrund von einer fehlerhaften Kontextanalyse plötzlich autonom 10.000 Tonnen Stahl einkauft? Zu einem katastrophal falschen Preis.
Wahnsinn.
Oder bindende Lieferzusagen macht, die du in der Realität niemals erfüllen kannst. Wenn die Gerichte jede dieser maschinellen Entscheidungen so behandeln, als hättest du sie als Geschäftsführer persönlich mit deiner Unterschrift besiegelt,
ja.
Ist unsere Wirtschaft, sind unsere gesamten IT-Systeme wirklich robust genug für dieses gewaltige Ausmaß an digitaler und finanzieller Autonomie?
Wow, das ist die wirkliche Dimension, über die wir hier sprechen. Ein halluzinierender Praktikant am Empfang ist ärgerlich und teuer.
Mhm.
Aber wenn der Praktikant auf einmal anfängt, autonom Firmenanteile zu verkaufen oder die globale Lieferkette von einem Unternehmen komplett neu zu verhandeln, dann haben wir eine waschechte existenzielle Krise.
Ganz genau.
Behalt diesen Gedanken im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal eine ach so smarte Software in deine Systeme integrierst. Wir räumen dann mal die Kaffeetassen ab. Bis zur nächsten Kanzleibesprechung.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 061-51-276-8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarzt.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarzt.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.